Putin mobilisiert also 300.000 Reservisten. Wie sehr wird der Konflikt dadurch eskaliert?
Also zunächst mal hat Russland feststellen müssen, dass ihr bisheriger Kräfteansatz nicht ausgereicht hat. Diese sogenannte Spezialmilitäroperation ist nicht zu einem durchschlagenden Erfolg gekommen. Im Gegenteil, die zweite große Schlappe nach der Schlappe von Kiew haben die Russen ja vor 2 Wochen eingesteckt bei Charkiw. Und sie haben derzeit nicht genügend Landstreitkräfte, um nun einen Gegenschwerpunkt zu bilden oder gar eine Gegenoffensive einzuleiten. 60% aller Landstreitkräfte Russlands sind im Ukraine-Krieg bereits gebunden. Und Russland ist ein weites Land mit vielen strategischen Hotspots. Die müssen auch natürlich bewacht werden. Das heißt, man kann nicht mehr allzu viele Reserven dort herausbringen. Russland sieht sich jetzt gezwungen zu erklären, dass man doch im Krieg ist. Und das ist schon ein erheblicher Schritt, auch innenpolitisch. Und diesen Schritt will man damit begründen, dass man über Referenden bestimmte eroberte Gebiete zum Staatsgebiet erklärt und dann sagt, es findet ein Angriff auf Russland statt, an dem natürlich die NATO mit Schuld trägt und deswegen müsse man mobilisieren.
Vor Putins Rede heute war ja sogar darüber spekuliert worden, ob er eine Generalmobilmachung anordnen würde. Was könnte ihn bewogen haben, es zuerst eine Nummer kleiner zu halten?
Eine Generalmobilmachung würde ja bedeuten, dass man in einem großen Krieg sich befindet. Und man würde sich auch in Russland fragen, mit wem wird dieser Krieg eigentlich geführt? Denn derzeit ist der Kriegsgegner, der kämpfende Kriegsgegner ja nur die Ukraine, klar. Man sagt auch, die NATO sei letztlich beteiligt, weil sie ja die Waffen liefert. Aber man muss das auch in der Perspektive sehen. Die Ukrainer selber sind ja eine sehr kampfstarke Armee. Sie waren die zweitstärkste Armee am 24. Februar. Zu Kriegsbeginn in Europa nach den Russen, ohne die Türkei zu rechnen, mit immerhin 1100 Kampfpanzern. Das ist viermal so viel, was die Bundeswehr aktiv hat. Und damit haben die Russen von vornherein eigentlich den Fehler gemacht, eine Aktivstärke für den Angriff zusammenzustellen, die zu gering war, die weitaus geringer war als das, was man gebraucht hätte. Würde man aber jetzt eine Totalmobilmachung, eine Vollmobilmachung veranschlagen, dann müsste man ja die Begründung haben, dass man sich in einem großen Krieg mit, sei es der NATO oder mit einem anderen Staat befindet, der Russland als Ganzes herausfordert, dass es Angriffe auf russisches Staatsgebiet gibt etc. Das ist, glaube ich, eine Nummer zu groß, auch für die russischen Verhältnisse und für die innenpolitische Diskussion. Und deswegen hat er sich jetzt für die Teilmobilmachung entschieden.
Jetzt sollen also diese 300.000 Reservisten die Wende bringen. Wie sieht es denn eigentlich um deren Einsatzbereitschaft aus?
Also es handelt sich bei den Soldaten oder noch sind sie Zivilisten, die seit heute einberufen werden sollen, um Reservisten. Das bedeutet, es sind Menschen, die schon in den Streitkräften gedient haben, die also eine Ausbildung hinter sich haben, die vielleicht sogar Einsatzerfahrung haben, die aber schon seit längerer Zeit eben nicht mehr in den Streitkräften sind, sondern im Zivilleben. Sie müssen jetzt aus der Industrie oder aus ihren Zivilbereichen jedenfalls herausgeholt werden. Und wenn die Zeit schon etwas fortgeschritten ist, zu denen sie gedient haben, dann ist es auch wichtig oder notwendig, sie nochmal auszubilden, also eine Ergänzungsausbildung vorzunehmen. Das Ganze wird nicht von heute auf morgen gehen, denn auch diese Mobilisierung, die strukturelle Mobilisierung dauert ja eben auch. Man muss ja solche Leute dann auch in Strukturen einbinden, in militärische Strukturen, die müssen sich erstmal finden, dann muss man ausbilden und dann muss man sie an die Front schicken. Ich rechne damit, dass das nicht in wenigen Tagen passiert, sondern 2 bis 3 Monate dauert, bis die wirklich zur Verfügung stehen. Andernfalls würde man wieder schlecht ausgebildete, gerade mal eben grob strukturierte, einberufene Verbände bilden, die dann eben auch nicht durchschlagskräftig sind. Wir werden sehen, wie Russland sich hier entscheidet, aber eins ist sicher, von heute auf morgen geht das nicht. Ich denke, dass die erste Reaktion sein wird, dass die Russen ihren Luftkrieg verstärken.
Aber Sie haben schon angedeutet, die Russen stehen ja unter Druck, auch unter Zeitdruck. Deshalb soll ja schon jetzt am Wochenende, sollen ja schon die besetzten Gebiete in diesen inszenierten Referenden ihren Beitrittswunsch zur Russischen Föderation erklären. Und Putin hat schon angekündigt, dass er sie dann als russisches Territorium betrachtet. Und Russland werde so wörtlich alle verfügbaren Mittel einsetzen, um sein Territorium zu schützen. Wie interpretieren Sie das?
Ja, also viele lesen daraus natürlich eine implizite Drohung, notfalls auch Nuklearwaffen einzusetzen. Das halte ich für unrealistisch, auch aus russischer Sicht für unrealistisch. Dass man die Drohung aufrechterhält, ist klar. Das ist ein Teil der Abschreckungspolitik, die man dann eben betreibt. Aber ich meine, es ist doch völlig durchsichtig, dass man jetzt versucht, über Referenden, die ja nie frei, fair und so weiter sein können, in Gebieten, die teilweise zerstört sind, wo die Bevölkerung nicht mehr vorhanden ist oder nur noch zum Teil, dass man so etwas veranstaltet und dass die Russen glauben, irgendjemand auf der Welt würde so etwas anerkennen, selbst ihre Verbündeten nicht vermutlich. Das ist alles Illusion. Man will sich damit aber einen Vorwand schaffen, um zu sagen, wenn russisches Staatsgebiet angegriffen wird, müssen wir unsere Ressourcen mobilisieren. Ich sehe das eher im Zusammenhang mit dieser Teilmobilisierung. Wir haben ja auch einen Tag davor gehört, dass es Strafgesetze gibt, wo das Wort Krieg und Teilmobilisierung zum ersten Mal verwendet worden ist, sodass man also auch für das, wie man dort sagt, sich freiwillig in Gefangenschaft zu begeben, bestraft werden kann. Das heißt, man richtet sich jetzt schon auf einen größeren Krieg ein, aber man stuft es noch ab, sagt Teilmobilisierung und will noch nicht die gesamte Wirtschaft mobilisieren, denn das hätte ja auch noch weitere Einschnitte in den Lebensstandard Russlands und ist mit hohen innenpolitischen Risiken verbunden.
Also Sie gehen nicht davon aus, dass wenn jetzt zum Beispiel eine ukrainische Gegenoffensive in diesen dann offiziell annektierten Gebieten beginnt, dass er dann mit anderen Waffen als bisher den Konflikt noch weiter eskalieren könnte?
Also Sie sprechen ja implizit jetzt wieder auf Nuklearwaffen an. Ich glaube, dass ein Nuklearwaffeneinsatz, der hätte solche verheerenden Folgen, wenn er in der Ukraine stattfindet, übrigens auf beiden Seiten, auf der ukrainischen, auf der russischen Seite. Es macht natürlich überhaupt keinen Sinn, auch aus russischer Sicht nicht Gebiete und zu zerstören oder Bevölkerungsteile umzubringen, die ja eigentlich Russland oder zum russischen Staatsgebiet gehören sollen. Er würde weiter die russischen Streitkräfte gefährden, nicht nur die ukrainischen. Und er würde vor allen Dingen eines tun, er würde das nukleare Tabu brechen, das seit 1945 gilt. Das heißt, wer dieses nukleare Tabu bricht, ist weltweit isoliert, ist weltweit der Outcast. Selbst die Verbündeten, selbst China werden das nicht gutieren, das ist nicht in deren Interesse. Und Russland würde weltweit allein dastehen. Und drittens müsste Russland damit rechnen, dass die NATO insgesamt mit einer bisher ungekannten Härte reagieren wird.